Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finanzpost.de. Ich bin Lia und ich freue mich riesig, dass ihr wieder dabei seid. In unserer letzten Folge haben wir ja geklärt, ob thesaurierende oder ausschüttende ETFs besser sind. Und ich habe gelernt, für den langfristigen Vermögensaufbau sind thesaurierende ETFs die bessere Wahl. Aber kaum hatte ich diese Entscheidung getroffen, stand ich vor der nächsten. Die Kosten. Ich habe gesehen, dass ETFs eine TER haben, aber was bedeutet das genau? Und gibt es noch andere Kosten, die ich beachten muss? Ich habe Angst, dass ich am Ende doch zu viel bezahle und meine Rendite darunter leidet. Mike, bitte hilf mir, die Kostenfalle zu vermeiden.
Hallo Lia! Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist eine exzellente Frage und du bist damit nicht allein. Die Kosten sind ein entscheidender Faktor für deinen langfristigen Anlageerfolg. Jeder Euro, den du an Gebühren zahlst, ist ein Euro, der nicht für dich arbeiten kann. Und über die Jahre summieren sich diese Kosten zu riesigen Beträgen. Aber keine Sorge, es ist gar nicht so kompliziert, wie es klingt. Am Ende dieser Folge wirst du genau wissen, worauf du achten musst, um nicht zu viel zu bezahlen.
Das klingt super. Lass uns mit den Grundlagen starten. Was ist denn die TER?
Die TER, die Total Expense Ratio oder Gesamtkostenquote, ist die bekannteste Kostenkennzahl bei ETFs. Sie gibt an, wie viel Prozent des Fondsvermögens pro Jahr für die Verwaltung des ETFs anfallen. Die TER wird direkt aus dem Fondsvermögen entnommen, du siehst sie also nicht auf deiner Depotabrechnung. Wenn ein ETF eine TER von 0,2% hat und du 10.000 Euro investiert hast, dann zahlst du pro Jahr 20 Euro an Gebühren. Das klingt nach wenig, aber über die Jahre läppert sich das.
20 Euro pro Jahr, das klingt wirklich nicht viel. Aber du sagst, es gibt noch andere Kosten?
Ja, und das ist der entscheidende Punkt, den viele Anleger übersehen. Die TER ist nicht die ganze Wahrheit. Es gibt noch andere Kosten, die in der TER nicht enthalten sind. Dazu gehören zum Beispiel die Transaktionskosten innerhalb des ETFs, also die Kosten, die beim Kauf und Verkauf von Aktien innerhalb des Fonds anfallen. Und es gibt die sogenannten Swap-Gebühren bei synthetisch replizierenden ETFs. Diese Kosten sind nicht in der TER enthalten, aber sie schmälern deine Rendite trotzdem.
Also die TER ist nur die halbe Miete. Das ist ja eine Falle. Wie kann ich denn die wahren Kosten eines ETFs herausfinden?
Die wahre Kostenquote eines ETFs findest du mit der sogenannten Tracking Difference. Der Abbildungsdifferenz. Die Tracking Difference misst den Unterschied zwischen der Rendite des ETFs und der Rendite des Index, den der ETF abbildet. Wenn der DAX also um 10% gestiegen ist und dein DAX-ETF nur um 9,8%, dann beträgt die Tracking Difference 0,2%. Die Tracking Difference ist die ehrlichste Kostenkennzahl, weil sie alle Kosten berücksichtigt, auch die, die nicht in der TER enthalten sind.
Die Tracking Difference ist also die entscheidende Kennzahl. Wo finde ich die denn?
Die Tracking Difference findest du auf den großen ETF-Vergleichsportalen wie JustETF oder ExtraETF. Dort kannst du die Tracking Difference für verschiedene ETFs vergleichen. Du wirst sehen, dass die Tracking Difference oft höher ist als die TER. Manchmal ist sie aber auch niedriger. Das kann passieren, wenn der ETF durch Wertpapierleihe zusätzliche Einnahmen generiert. Das ist aber eher die Ausnahme.
Also ich sollte immer die Tracking Difference vergleichen, nicht die TER. Das ist ein super Tipp. Und wie hoch sollte die Tracking Difference sein?
Bei einem Standard-Welt-ETF wie einem MSCI World oder FTSE All World sollte die Tracking Difference nicht viel höher sein als die TER. Ein guter Wert liegt bei 0,2 bis 0,3% pro Jahr. Wenn die Tracking Difference deutlich höher ist, solltest du vorsichtig sein. dann gibt es wahrscheinlich versteckte Kosten, die deine Rendite auffressen.
0,2 bis 0,3%. Das merke ich mir. Mike, gibt es noch andere Kosten, die ich beachten muss?
Ja, es gibt noch die Kosten, die bei deinem Broker anfallen. Das sind die Depotgebühren und die Ordergebühren. Die Depotgebühren sind die Kosten für die Verwahrung deiner Wertpapiere. Viele Online-Broker bieten mittlerweile kostenlose Depots an. Du solltest also darauf achten, dass du keine Depotgebühren zahlst. Die Ordergebühren sind die Kosten, die bei jedem Kauf und Verkauf anfallen. Hier gibt es große Unterschiede zwischen den Brokern. Bei manchen zahlst du eine feste Gebühr pro Order, bei anderen einen prozentualen Anteil. Wenn du einen Sparplan einrichtest, sind die Ordergebühren oft sehr gering oder fallen ganz weg.
Also kostenloses Depot und niedrige Ordergebühren. Das ist wichtig. Welche Broker empfiehlst du denn?
Für Anfänger und Sparplananleger sind die Neo-Broker wie Trade Republic oder Scalable Capital eine gute Wahl. Sie bieten kostenlose Depots und sehr niedrige Ordergebühren, oft nur 1 Euro pro Order. Und ETF-Sparpläne sind bei Ihnen meistens komplett kostenlos. Für größere Einmalanlagen oder für Anleger, die mehr Auswahl und Service wollen, können auch die Direktbanken wie die ING, die DKB oder die Comdirect eine gute Wahl sein. Aber auch hier solltest du die Kosten genau vergleichen.
Trade Republic und Scalable Capital. Die habe ich schon mal gehört. Mike, eine letzte Frage. Wie wichtig sind die Kosten wirklich? Machen 0,2% wirklich einen so großen Unterschied?
Ja, Lia, sie machen einen riesigen Unterschied. Lass uns das mal durchrechnen. Sagen wir, du legst 30 Jahre lang jeden Monat 200 Euro in einen ETF an. Bei einer durchschnittlichen Rendite von 7% pro Jahr hast du am Ende 245.000 D-Euro. Wenn du aber einen ETF mit 0,5% höheren Kosten hast, dann hast du am Ende nur 220.000 Euro. Das sind 25.000 Euro weniger. Nur wegen 0,5% höheren Kosten. Du siehst also, die Kosten sind ein Renditekiller. Deshalb ist es so wichtig, auf niedrige Kosten zu achten.
25.000 Euro. Das ist ja Wahnsinn. Okay, ich habe es verstanden. Ich werde ab jetzt immer auf die Tracking Difference und die Brokerkosten achten. Vielen Dank, Mike, für diese super wichtigen Tipps.
Sehr gerne, Lia. Und auch euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möchte ich ermutigen. Lasst euch nicht von hohen Kosten die Rendite klauen. Vergleicht die ETFs und die Broker genau. Jeder Euro, den ihr spart, ist ein Euro, der für euch arbeiten kann.
Perfekt. In unserer nächsten Folge, Folge 34, sprechen wir über Smart Beta ETFs, besser als der Markt. Das wird super spannend. Bis nächste Woche. Bleibt investiert. Und bleibt entspannt.
Die in diesem Podcast enthaltenen Informationen dienen nur zu allgemeinen Informationszwecken und stellen keine Finanzberatung dar. Finanzpost.de und die Sprecher übernehmen keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Inhalte. Die Nutzung der Informationen erfolgt auf eigenes Risiko. Für verbindliche Finanzberatung empfehlen wir, einen zertifizierten Finanzberater zu konsultieren.
Mike, bevor wir zum Ende kommen, habe ich noch eine praktische Frage. Du hast gesagt, die Tracking Difference ist die wichtigste Kennzahl. Aber was ist, wenn ein ETF eine niedrige TER hat, aber eine hohe Tracking Difference? Und umgekehrt? Was ist dann wichtiger?
Eine sehr gute Frage, Lia. Im Zweifel ist immer die Tracking Difference wichtiger. Sie ist die ehrlichere Kennzahl, weil sie alle Kosten berücksichtigt. Eine niedrige TER ist zwar ein gutes Marketingargument, aber wenn die Tracking Difference hoch ist, dann nützt dir die niedrige TER nichts. Dann gibt es versteckte Kosten, die deine Rendite auffressen. Also wenn du die Wahl hast zwischen einem ETF mit 0,1% TR und 0,4% Tracking Difference und einem ETF mit 0,2% TER und 0,3% Tracking Difference, dann solltest du den zweiten ETF wählen.
Also immer die Tracking Difference priorisieren. Verstanden. Und was ist mit der Wertpapierleihe, die du erwähnt hast? Du hast gesagt, dass ETFs damit zusätzliche Einnahmen generieren können. Ist das nicht riskant?
Das ist ein berechtigter Einwand. Bei der Wertpapierleihe verleiht der ETF-Anbieter einen Teil der Aktien aus dem ETF an andere Marktteilnehmer, zum Beispiel an Leerverkäufer. Dafür bekommt der ETF eine Leihgebühr, die die Kosten senken kann. Das ist der Grund, warum manche ETFs eine niedrigere Tracking Difference haben als ihre TER. Es gibt aber auch ein kleines Risiko. Wenn derjenige, der die Aktien geliehen hat, pleite geht, dann könnten die Aktien weg sein. Aber dieses Risiko ist sehr gering, weil die ETF-Anbieter Sicherheiten verlangen, die den Wert der verliehenen Aktien übersteigen. Und die Einnahmen aus der Wertpapierleihe werden in der Regel zwischen dem ETF-Anbieter und den Anlegern geteilt. Es ist also eine gängige Praxis, die die Kosten senken kann, aber man sollte sich des kleinen Restrisikos bewusst sein.
Okay, also Wertpapierleihe ist nicht per se schlecht, aber man sollte es im Hinterkopf behalten. Mike, eine allerletzte Frage. Gibt es einen Punkt, an dem die Kosten zu hoch sind? Wo sagst du, diesen ETF sollte man auf keinen Fall kaufen?
Ja, den gibt es. Bei einem Standard-Welt-ETF sollte die TER nicht über 0,5% liegen. Alles darüber ist zu teuer. Bei Themen-ETFs oder Smart-Beta-ETFs sind die Kosten oft etwas höher. Aber auch hier sollte man aufpassen, dass man nicht mehr als 0,6 oder 0,7% zahlt. Und bei aktiv gemanagten Fonds, die oft Kosten von 1,5 bis 2% pro Jahr haben, sollte man sehr vorsichtig sein. Die meisten dieser Fonds schaffen es nicht, den Markt zu schlagen, und die hohen Kosten fressen die Rendite auf. Also, je niedriger die Kosten, desto besser. Das ist eine der wichtigsten Regeln beim Investieren.
Je niedriger die Kosten, desto besser. Das ist ein guter Leitsatz. Vielen Dank, Mike, für diese super wichtige Folge.
Sehr gerne, Lia. Und auch euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möchte ich ermutigen. Lasst euch nicht von hohen Kosten die Rendite klauen. Vergleicht die ETFs und die Broker genau. Jeder Euro, den ihr spart, ist ein Euro, der für euch arbeiten kann.
Perfekt. In unserer nächsten Folge, Folge 34, sprechen wir über Smart Beta ETFs. Besser als der Markt? Das wird super spannend. Bis nächste Woche. Bleibt investiert und bleibt entspannt.
Die in diesem Podcast enthaltenen Informationen dienen nur zu allgemeinen Informationszwecken und stellen keine Finanzberatung dar. Finanzpost.de und die Sprecher übernehmen keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Inhalte. Die Nutzung der Informationen erfolgt auf eigenes Risiko. Für verbindliche Finanzberatung empfehlen wir, einen zertifizierten Finanzberater zu konsultieren.